Ja, liebe Glaubensgeschwister, das war eben ein wunderbares Lied und das klingt ja wie ein Gebet, aber die Frage ist, meinen wir es auch so? Mein ganzes Leben gebe ich dir. Und ich möchte am Anfang noch beten, bitte bleib dazu sitzen. Ja, lieber Vater im Himmel, ein mächtiger und heiliger Gott, das ist ein wunderbares Lied, was wir eben gesungen haben. Aber du weißt, ob wir es wirklich so meinen. Und wir bitten dich, Herr, hilf uns, dass das nicht nur Worte bleiben, die wir gerne mitsingen, sondern dass das Realität wird in unserem ganzen Leben. Bitte schenk jetzt Gnade bei der Predigt, beim Hören und auch mir zum Reden. Wirke du durch deinen Heiligen Geist, Herr, damit es nicht nur Worte bleiben, sondern dass auch geistliches Leben in uns wächst und entsteht. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich bin überzeugt, dass eigentlich jeder gründlich nachdenkende Mensch sich auf drei Fragen Antworten sucht. Auf drei wichtige Fragen, die unser Leben betreffen. Und zwar würde ich sagen, die Frage, woher kommt das Leben? Was ist der Ursprung des Lebens? Und damit auch der Mensch. Das zweite, wozu lebe ich als Mensch eigentlich? Die Sinnfrage des Lebens. Und als drittes, wohin geht der Mensch nach dem Tod? Die Ewigkeitsfrage. Und das können wir gerne auch mal unsere Mitmenschen fragen. Und wer kann uns die Antwort geben? Eine Antwort, die überzeugt, die ein Fundament ist. Und ich glaube, nur Gott in der Person Jesus Christus. Das ist meine Überzeugung. Er hat all diese drei Existenz- und Grundfragen gelöst und beantwortet. Und deshalb ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus auch für uns alle allein zielführend, nicht nur für diese relativ kurze Zeit, die wir hier leben, sondern sogar in der Ewigkeit. Und mein Predigtthema heißt: Das höchste Lebensziel des Christen, also von uns. Oder was ist dein höchstes Lebensziel? Und ich möchte den Predigttext vorlesen, der wird angezeigt. Der steht im Philipperbrief, Kapitel 3, die Verse 12 bis 15 und 18 bis 20, nach der Übersetzung Gute Nachricht und Hoffnung für alle. Da schreibt der Apostel Paulus: Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe. Aber ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch auf das, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das neue Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Alle, die sich für vollkommene halten, sollen mit mir zusammen so denken. Haltet euch an mein Vorbild, Brüder und Schwestern. Nehmt euch ein Beispiel an denen, die so leben, wie ihr es an mir seht. Denn ich habe euch schon oft gesagt, und jetzt beschwöre ich euch unter Tränen, hütet euch vor allen, die von sich behaupten, Christen zu sein, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes Jesu Christi sind. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur, für ihre Triebe und Begierden. Und worüber sie sich schämen müssten, darauf sind sie sogar noch stolz. Denn sie denken an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde. Unser Bürgerrecht aber haben wir im Himmel. Und von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn. Soweit dieser Bibeltext. Ich habe meine Predigt in drei Punkte aufgeteilt. Punkt 1, ehrliche Selbstprüfung. Was ist mein bzw. dein Hauptziel in deinem Leben? Punkt 2, streben wir nach mehr geistlichen Lebensstil? Oder anders ausgedrückt, willst du geistlich noch wachsen? Punkt 3, Gefahr der Zielverfehlung durch einen gottlosen Lebensstil. Punkt 1, ehrliche Selbstprüfung. Was ist das Hauptziel meines, deines Lebens? Das heißt andersrum, welches höchste Lebensziel streben wir wirklich an? Und damit meine ich nicht die einfachen Grundbedürfnisse, die jeder hat. Essen, Trinken, Schlafen, Sicherheit, Arbeit, Versorgung und so weiter. Das brauchen wir. Ohne Essen, Trinken, Schlafen können wir nicht überleben. Sondern es geht um das Ziel darüber hinaus. Gibt es das überhaupt? Anders ausgedrückt, was ist denn der höchste Lebenssinn oder Lebensziel? Der jüdische Arzt und Psychotherapeut Alfred Adler vor 90 Jahren sagte einmal, Lebensziel prägt Lebensstil. Das bedeutet, dein Lebensziel, was du wirklich anstrebst, das prägt auch deinen Lebensstil, was du machst. Und das bedeutet, was einem im Leben am wichtigsten oder auch am sinnvollsten erscheint, das wird man auch im Leben anstreben und versuchen umzusetzen. Ich nenne mal einige Beispiele. Wenn jemand seine Arbeit am allerwichtigsten ist, egal was es ist, und es gibt so Leute, die sind richtig arbeitssüchtig, dann wird sich in seinem Denken, in seinem Streben alles um seine Arbeit drehen. Dann ist ihm die Arbeit am wichtigsten oder vielleicht als Rentner sein Hobby. Wenn also einer sagt, Angeln geht mir über alles und was Wichtigeres gibt es nicht, dann wird er sich nur damit beschäftigen. Oder es gibt auch Leute, für die ist Reichtum oder Erfolg am allerwichtigsten. Immer mehr Geld anhäufen, sich immer mehr absichern, immer mehr das Haus verschönern und es kann nie genug sein. Und sie gehen völlig darin auf und merken es oft gar nicht. Oder heutzutage auch weit verbreitet, Genusssucht, genießen, am liebsten 10-mal in Urlaub, am liebsten nur chillen, am liebsten, ich übertreibe mal, den ganzen Tag am Smartphone, Spiele machen, sich damit beschäftigen. Dann dreht sich das Denken auch nur darum. Das nimmt einen gefangen und der Weg zur Sucht ist kurz. Ich habe solche Menschen erlebt, auch in meiner Arbeit, die dann richtig süchtig, ich könnte noch andere, schlimmere Dinge auf, will ich jetzt nicht, und dann dreht sich das Denken und alles nur noch darum. Was macht einem Spaß? Und die Leute setzen ihre Zeit und Energie bewusst oder unbewusst dafür ein und es wird ihr Lebensinhalt. Im Gegensatz dazu beschreibt uns Paulus ein ganz anderes Hauptlebensziel. Und zwar im Vers 14, ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Und dieser Preis ist das neue Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Also Paulus bezeugt hier sein alles überragendes Lebensziel, das neue geistliche Leben in und mit dem Herrn Jesus Christus. Das allein ist ihm das Allerwichtigste und alles andere, was auch wichtig ist, muss sich dem unterordnen. Wir sprechen ja gern von Priorität. Also die oberste Priorität ist für Paulus das neue geistliche Leben in Christus. Und alles andere muss sich dann zweit- oder drittrangig unterordnen in den Lebensbereichen. Ist das bei dir oder bei mir schon so? Fragezeichen. Aber die Voraussetzung, überhaupt das zu wollen, das anzustreben, ist eine persönliche Bekehrung und eine geistliche Neugeburt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das geschieht nicht automatisch durch menschliche Manipulation, durch Säuglingstaufe, Kirchenmitgliedschaft, was ich damals dachte, dann wird man quasi schon Christ, dass man in der Kirche ist. Nein, das alles macht dich und hat mich nicht zu einem Christen gemacht. Es ist interessant, wenn wir diesen Einsatz in der Fußgängerzone haben und ich spreche ja gern Leute an und die sagen, ja, was wollen Sie? Ich bin Christ, ich bin Christin. Oh, sag ich, schön. Dann erzählen Sie mir doch mal, wenn ich jetzt ein Muslim wäre oder ein Hindu oder ein Atheist, ich heiße Ahmad oder wie auch immer, und ich würde Sie fragen, sagen Sie mir, wie werde ich jetzt Christ? Wie kann ich Christ werden? Und ich habe es nur einmal erlebt, dass mir das jemand genau sagen konnte. Ich habe mehrere angesprochen. Die Antworten gingen, weiß ich nicht. Ist das denn so wichtig? Oder, ja, da ist der Dom. Gehen Sie in den Dom. Sage ich, wenn ich in den Dom gehe, werde ich dann Christ, indem ich mich da drin befinde? Das wäre so, als wenn man behauptet, man stellt ein Fahrrad in eine Autowerkstatt und dann wird aus dem Fahrrad ein Auto. Hat Corrie ten Boom mal gesagt. Also das kann ich nicht glauben. Nein, ich hoffe, wenn ihr Christen seid, ihr könnt, wenn Leute euch auf der Straße ansprechen und fragen, sag mir mal, wie kann ich Christ werden? Die richtige Antwort geben. Ja, Christ kommt von Christus, von Jesus Christus. Wende dich Jesus Christus zu. Nimm ihn in dein Leben auf. Bekenne ihm deine Schuld. Na, und das ist der Part, den Menschen machen müssen. Gott stirbt kein das Christsein über. Wir werden nicht als Christen geboren. Das glauben die Muslime. Die werden als Muslime geboren. Aber wir glauben nicht, dass wir als Christen geboren werden, sondern wir müssen neugeboren, wiedergeboren werden. Und das sollen wir auch anderen sagen. Auch wer hier sitzt über Jahre, wird dadurch nicht automatisch vom Neuen geboren. Das muss man wollen, das muss man anstreben wollen. Und dann wird Gott, wenn der Glaube wirklich echt ist, uns den Heiligen Geist schenken, wie Jesus das ja auch den hohen Theologen Nikodemus sagen musste. Weißt du denn nicht? Er wusste es nicht, dass jemand von Neuem wiedergeboren muss. Viele Theologen wissen es nicht. Aber wir dürfen es wissen. Es ist ja wie mit einer Heirat, jedenfalls in Deutschland. Ich werde ja auch nicht von irgendjemandem von meinen Eltern verheiratet. Und die sagen mir dann, Klaus, weißt du eigentlich, dass du längst verheiratet bist? Das haben wir schon alles gemanagt. Sag ich, nö. Sondern ich durfte und meine Frau, wir durften uns frei entscheiden. Und für Jesus Christus darf sich ein Mensch entscheiden, dafür oder auch dagegen. Und das ist unsere Verantwortung, dass wir dann den Glauben auch praktisch umsetzen. Wir haben es ja heute schon gehört. Und die Umsetzung ist die Nachfolge Jesu. Man kann nicht an Jesus glauben und sagen, ich will ihn aber nicht nachfolgen. Das geht nicht. Stimmt das? Ja, Jesus sagt es selbst, zum Beispiel Matthäus 16, 24. Danach sprach Jesus zu seinen Schülern, wer mir nachfolgen will, der darf nicht mehr an sich selber denken, sondern muss sein Kreuz willig auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sein Leben um jeden Preis erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Denn was gewinnt ein Mensch, selbst wenn er die ganze Welt gewinnen würde und dabei das ewige Leben verliert? Unser Leben als gläubige Christen soll also nicht in erster Linie auf das vergängliche Leben in dieser gottlosen, im wahrsten Sinne von gottlosen Welt ausgerichtet sein, sondern das Hauptziel oder das Endziel ist die vollkommene Glückseligkeit im Himmel bei Gott, bei Jesus. Und ich hoffe, wir sind als bekennende Christen hoffentlich auf dem richtigen Weg mit dieser Zielsetzung. Himmel. Das Navi, wenn wir irgendwo hinfahren, das muss ja genau eingestellt werden. Wenn wir jetzt irgendwo hinfahren, nach München oder Lübeck, dann fahren wir ja nicht einfach drauf los, wenn wir den Weg nicht kennen würden, sondern jeder hat ein Navi in seinem Smartphone, das gab es früher nicht, und dann stellen wir den Ort ein. Manchmal müssen wir aufpassen, es gibt Städte, also verschiedene Pferden gibt es auch nicht nur einmal, und dann müssen wir schon genau einstellen, das Ziel, damit wir auch wirklich ankommen. Und unser höchstes Ziel ist letztlich der Himmel mit Jesus. Und das ist nicht einfach so automatisch. Hebräer 2, 1 warnt, weil wir das wissen, müssen wir umso mehr auf die Worte achten, die wir von Jesus Christus gehört haben, sonst verfehlen wir das Ziel. Punkt 2. Streben nach einem geistlichen Lebensstil. Willst du geistlich wirklich wachsen? Ist das dein Wunsch? Ist das dein Ziel? Denn Paulus schreibt, ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Paulus, der große Apostel, Missionar, der schon so viel für den Herrn Jesus getan und geleistet hatte, wenn wir 2. Korinther 11 lesen, dass er sagt, ich habe Christus weit mehr gedient als andere. Und dann zählt er seine Erlebnisse auf, die Leiden für Christus, Gefängnis, Steinigung, Misshandlung, Schläge, um Christus willen. Auf diese Dinge würde ich und wahrscheinlich du auch gerne verzichten. Das wünschen wir uns nicht. Aber Paulus hat es alles auf sich genommen. Und er sagte sogar in Philipper 1,21, und das ist nicht zu toppen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Also man kann fast meinen, ja, sein Leben ist Christus. Ich habe mal früher von Sportlern gehört, ich weiß nicht, ob es Beckenbauer war oder so, die sagten, Fußball ist mein Leben. Alles dreht sich um Fußball. Jedes Spiel muss angeschaut werden. Das Interesse Fußball. Fußball ist mein Leben, das haben sogar einige gesagt. Für mich, Gott sei Dank, nicht. Ich möchte auch dahin kommen, dass ich das auch so aussprechen kann. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Warum ist Sterben dann Gewinn? Weil ich weiß, wo ich hingehe. Ich gehe in den Himmel zum Herrn. Glauben wir das? Aber Paulus schreibt, ich weiß, dass ich noch nicht vollkommen bin. Also was heißt da vollkommen? Meint er einen totalen Perfektionismus im geistlichen Leben? Nein, das meint er nicht. Und im Deutschen kennen wir doch die Redewendung, ja, der ist noch nicht ganz reif. Oder dazu bin ich noch nicht ganz reif. Oder man lernt nie aus. Wer würde das von uns nie sagen? Man lernt nie aus. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir doch, wir lernen immer dazu, Information. Wir können nie sagen, ich bin jetzt so perfekt, ich brauche nichts mehr zu lernen, ich weiß alles, ich kann alles. Nein, es geht nicht um Perfektionismus im menschlichen Sinn, sondern er sieht sich auf dem Weg zum Himmel und seine Nachfolge zu Jesus Christus. Denn Jesus Christus selbst ja, sagt ja, er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Also Jesus ist auch der geistliche Weg. Und früher nannte man die Christen vor 2000 Jahren die Leute oder die Menschen, die unterwegs auf dem Weg sind. die auf dem Weg sind. Ist ganz interessant. Sie sind auf dem Weg. Und wer also behauptet, echtes, lebendiges Christsein ist bequem und unbeschwert, der hat das wahre geistliche Christenleben, wie Paulus es hier sagt und wie Jesus es fordert, überhaupt noch nicht verstanden. Denn er ermutigt uns, alle, die sich für Vollkommene halten, sollen mit mir zusammen so denken. Haltet euch an mein Vorbild, Brüder und Schwestern. Nehmt euch ein Beispiel an denen, die so leben, wie ihr es an mir seht. Paulus ist Vorbild. Aber Paulus weist immer weiter zu Jesus. Er sagt nicht, ich bin jetzt hier der Meister, der Vollkommene, sondern das ist nur einer, das ist Jesus Christus. Aber wir sollen Jesus Christus ähnlicher werden, ganz ähnlich werden. Er ist der Maßstab und da reichen wir alle, denke ich, noch nicht ran, mehr oder weniger. Denn Paulus weiß und schreibt es auch, denn kein Mensch wird jemals vor Gott damit bestehen, dass er die Gebote so erfüllt, wie es das Gesetz erfordert. Römer 3,20. Nur das Opfer Jesus Christus macht uns letztlich vor dem heiligen Gott gerecht. Und trotzdem, ich denke, eine der größten geistlichen Gefahren für uns moderne Christen hier im Westen, in Deutschland, ist nicht Perfektionismus, meinen, man muss sich die Gnade verdienen. Ich glaube nicht, dass das die größte Gefahr ist, sondern das Gegenteil, Quietismus. Das ist lateinisch und das heißt Lässigkeit, Lauheit. Und dies bezeichnet die Haltung zur totalen Lässigkeit, zur Lauheit. Im Französischen sagt man laissez-faire, ne? Lass laufen. Und das haben sich Christen angewöhnt. Das ist so. Bloß nicht anstrengen. Man braucht ja weiter nichts zu machen. Und man denkt, wenn man bekehrt hat, sich bekehrt ist, manche denken, ja, dann brauche ich ja nichts weiter zu machen. Was will denn Gott noch von mir? Nichts. Ich muss nichts machen. Aber es geht hier nicht um immer mehr Aktionismus. Das meint Paulus nicht mit Nachfolge, sondern er meint Christus ähnlicher werden und geistliche Frucht bringen. Und ich nehme jetzt mal ein Bild. Als Eltern oder als gute Eltern oder auch Großeltern, wenn wir Kinder oder Enkelkinder haben, freuen wir uns, sie sind Babys, aber wir würden uns doch große Sorgen machen, wenn sie aus diesem Stadium des Babyseins nie herauskommen. Oder? Wir denken doch, die müssen sich weiterentwickeln, körperlich, geistig und erwachsen werden. Und so ist es auch mit unserem christlichen Glauben. Jemand, der sich zu Jesus Christus bekehrt hat, der neugeboren ist, der soll sich weiterentwickeln. Der soll nicht auf dem Stand eines kleinen Kindes oder Babys bleiben, sondern er soll geistlich wachsen, geistliche Früchte bringen, Jesus nachfolgen. Und man würde sich doch als Eltern oder Großeltern Sorgen machen, wenn sich ein Kind nicht weiterentwickelt. Und Gott ist unser geistlicher Vater und er möchte, dass wir als seine Kinder uns geistlich auch weiterentwickeln, dass wir zunehmen und nicht stagnieren, nicht einfach stehen bleiben, sondern wir sollen vorangehen. Wenn jemand das Bild eines Christen auf einer Leinwand malen sollte, was würdet ihr denken? Wie soll man jetzt einen Christen darstellen für andere? Also bildlich. Vielleicht ein Mensch, der aufmerksam im Gottesdienst sitzt und der Predigt zuhört. Könnte man so malen. Oder ein Mensch, der in seinem Kämmerlein, in seinem Zimmer betet und die Bibel liest. Könnte man auch so malen. Oder ein Mensch, der wie ein Sportler läuft und kämpft. Und Simon hat es ja schon mit einer Bibelstelle beschrieben. Alle drei Bilder haben ihre Berechtigung. Zuhören, predigen, beten sowieso, Bibel lesen, aber auch wie ein Sportler einen geistlichen Ehrgeiz entwickeln, zu laufen und sogar geistlich zu kämpfen. Und das schreibt Paulus auch an anderer Stelle, 1. Korinther 9, 25, 26. Wer im Wettkampf siegen will, setzt alles dafür ein. Wir kämpfen um einen Preis, der unvergänglichen Wert hat. Ich weiß genau, wofür ich kämpfe. Ich laufe nicht irgendeinem ungewissen Ziel entgegen. Wenn ich kämpfe, geistlich, geht mein Kampf nicht ins Leere. Ja, wohlgemerkt, Paulus spricht hier metaphorisch. Er spricht von einem geistlichen Wettkampf. Und das ist genau das Gegenteil von Passivität. Also dieses dritte Bild ist genauso wichtig wie zuhören, beten, sondern aktiv werden. Deshalb gehen wir ja auch raus am Samstag. Wir bleiben ja nicht einfach sitzen und sagen, beten reicht. Gott wird die schon erreichen, die Menschen. Wir müssen nichts tun. Nein, wir sollen kämpfen für das Evangelium, für den Glauben. Dritter Punkt, Gefahr der Zielverfehlung durch einen gottlosen Lebensstil. Ich hatte schon gesagt, Alfred Adler behauptete, Lebensziel prägt immer auch Lebensstil. Ich denke, diese Aussage stimmt. Weil Lebensziel ist in unserem Kopf, was wir als erstes anstreben, das wollen wir auch erreichen, das wollen wir umsetzen. Wenn einer unbedingt reich werden will, dann setzt er alles dran, um reich zu werden. Dann ist ihm das das Wichtigste. Wenn jemand Erfolg haben möchte in dieser Welt, dann wird er alles dran setzen, ich muss Erfolg haben. Wir sehen es bei Schauspielern, wir sehen es selbst bei Politikern. Dann ist das das wichtigste Lebensziel. Und wenn das Hauptziel bzw. die höchste Zielfestlegung nicht die konsequente Nachfolge Jesu ist, das heißt ihm, Jesus, in allen Lebensbereichen sich auszuliefern und sich ihm unterzuordnen, dann wird sich das auch im Lebensstil zeigen. Ganz klar. Es geht nicht um Perfektionismus, was ich schon sagte. Wir werden in diesem Leben nicht perfekt sein, das werden wir erst im Himmel, absolut perfekt oder vollkommen. Aber andererseits, wenn nicht die klare Zielfestlegung von mir, von dir besteht, Festlegung ist, ja, ich will, das soll so sein, nicht nur vom Gefühl, heute fühle ich mich danach, aber morgen schon nicht mehr, das ist keine Zielfestlegung, sondern das ist unabhängig von meinen Gefühlen. Und dann das klare Bestreben, geistlich zu wachsen und zu reifen. Und echter Glaube bringt auch geistliche Früchte hervor, die wir ja alle kennen aus Galater 5, 22. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit, Selbstbeherrschung. Und wenn diese Früchte gar nicht wachsen, dann muss ich was tun, wie im Garten. Wenn ich gute Tomaten haben will oder ich will Früchte und ich sage, ich tue nichts, ich gieße nicht, ich dünge nicht, ich mache gar nichts, sondern ich bete und dann soll Gott das schon alles machen. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube nicht. Ich muss gießen, ich muss düngen, ich muss pflegen und so ist das auch mit unseren geistlichen Früchten. Und darin besteht eine klare Zielsetzung. Und die Gefahr ist, wenn dieses Ziel nicht gesetzt ist, dann gibt es eine Zielverfehlung. Also wenn ich im Navi das falsche Ziel eingegeben habe, dann kann ich nicht am richtigen Ziel ankommen, ist ganz klar. Und wenn ich mich verlaufen habe, dann muss ich mich wieder neu orientieren. Dann muss ich auch bereit sein, mal umzukehren. Aber einfach weiterzulaufen, auf gut Glück, kann gefährlich sein, gerade in den Bergen, wenn man dort wandert und meint, ist mir doch egal, die Wegweiser, was andere sagen, ich gehe da und ob ich da abstürze oder nicht, es wird nicht funktionieren. Und jetzt kommt Paulus auf etwas ganz Trauriges. Denn ich habe euch schon oft gesagt und jetzt beschwöre ich euch unter Tränen, hütet euch vor allen, die von sich behaupten, Christen zu sein, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind. Ihr Weg führt unaussprechlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden. Und worüber sie sich schämen müssten, darauf sind sie sogar noch stolz. Denn sie denken an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde. Ja, das gibt es. Ich habe auch schon so Menschen kennengelernt, die sagten, sie sind Christen, aber ihr Lebenswandel, wie sie wirklich gelebt haben, sprach eine ganz andere Sprache. Jemand hat mal gesagt, die beste Predigt ist ein gutes, geistlich geführtes Leben. Das überzeugt die Leute mehr, als ihnen alle möglichen Bibelworte, ich sag mal, an den Kopf zu schmeißen. Wenn das Leben da nicht mit übereinstimmt, dann nützt unsere Predigt nichts. Und diese Menschen leben noch in ihrem alten Leben. Sie haben keine Buße getan, sie sind nicht umgekehrt, sie haben nicht dieses Ziel, zur Ehre Jesus zu leben, sondern sie kümmern sich um andere Dinge. Das kann auch ganz unspektakulär sein. Das müssen nicht immer große Sünden sein. Das kann so sein, dass sie sagen, nee, also mein Hobby, mein Smartphone, meine Spiele, das ist mir viel wichtiger, als zum Beispiel mal zur Gebetsgemeinschaft zu gehen. Warum soll ich da hingehen? Oder vielleicht auch mal rausgehen, dem Herrn zu dienen. Nein, das können andere tun. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich will da nicht drüber richten, aber wir müssen uns immer mal wieder hinterfragen, ist uns das wirklich am allerwichtigsten, Jesus zu dienen, nachzufolgen, zu seiner Ehre zu leben, Botschafter zu sein, Zeugen zu sein. Sie denken nur an das Leben auf dieser Erde. Sie tun so, als wenn es danach doch gar nichts mehr gibt. Und wenn ich das denke und nicht glaube, was die Bibel sagt, ewiges Leben, Auferstehung, ja, warum soll ich denn so leben, dass ich in der Ewigkeit den Himmel, Belohnung, Lebendigkeit, Gott, neues Leben bekomme? Wenn ich das nicht glaube, dann werde ich auch nicht so zielführend leben. Paulus hat diese Menschen ermahnt, davon gehe ich aus. Und vielleicht haben sie ihn nur ausgelacht und gesagt, nein, ich habe mich doch bekehrt, das reicht doch. Das ist so das Gefühl wie so ein geistlicher Schlafwagen. Ich habe mich bekehrt und dann kann ich mich in so einen Schlafwagen legen und der fährt mich dann ans Ziel. Ich muss nichts tun. Das sagt die Bibel nicht, im Gegenteil. Jakobus sagt und warnt, ihr seht also, wir werden nur dann von Gott angenommen, wenn unsere Werke Taten beweisen, dass unser Glaube echt ist. Der Glaube ohne Taten, oder man kann auch sagen ohne Früchte, ist tot. Und Jesus selbst warnt vor der Selbsttäuschung mancher Scheinchristen. Da gibt es leider viele, nicht nur in den Kirchen. Jesus warnt vor dieser Selbsttäuschung der Scheinchristen oder Namenschristen. Matthäus 7, 20, an ihren Taten, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, ob das echt ist. Ein Vers weiter, nicht jeder, der Herr, Herr zu mir sagt, wird in das Reich Gottes kommen, sondern nur, wer den Willen Gottes des Vaters tut. Nicht denkt, nicht meint, sondern umsetzt. Die Namenschristen, die Paulus hier unter Tränen, also nicht leichtfertig beschreibt, sind eben nicht auf dem Weg der Nachfolge Jesu. Sie wollen ihr altes, gottloses Leben oder bequemes Leben behalten und haben nur einen frommen Schein. Und diese Menschen wollen keine Veränderung ihres egozentrischen Denkens, keine neue Zielsetzung. Sie wollen kein Heiligungsleben. Sie wollen keinen Gehorsam gegenüber Gott. Sie wollen ihre eigene Selbstverwirklichung anstreben, nicht die Verwirklichung Jesu in ihrem Leben. Vers 19, im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden. Und worüber sie sich schämen müssten, darauf sind sie sogar noch stolz. Sie denken nämlich an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde und deshalb führt ihr Weg unausweichlich ins Verderben. Das darf uns also nicht egal sein, wenn einer nur sagt, ja, ich bin ja auch Christ, und man klopft und sagt, ja, alles gut. Sondern man muss wirklich fragen, wie wird man Christ und was bedeutet Christ sein? Nicht von oben herab, sondern als Hilfestellung, die Menschen zu ermutigen, einen lebendigen Glauben zu leben. Und es ist interessant, das griechische Wort Hamartia vom griechischen Grundtext wird Sünde Hamartia genannt im Griechischen, bedeutet wörtlich übersetzt Zielverfehlung. Also wer die Sünde duldet in seinem Leben, der ist schon in einer Zielverfehlung. Und das ist gefährlich, nicht weil ich das sage, sondern weil Gottes Wort das sagt. Und wir dürfen nicht so tun, als wenn es das nicht gäbe, aus Harmoniesucht. Mensch, Klaus, das kann ja Menschen verärgern. Was denkst du dir? Das darfst du doch nicht sagen. Sage ich, ja, ich sag's ja nicht. Ich lese ja nur, was das Neue Testament darüber sagt. Und das ist doch mein Auftrag, das weiterzugeben. Aber damit soll es nicht ändern. Denn ich gehe davon aus, dass wir alle hoffentlich auf dem richtigen Weg der Nachfolge sind. Dann haben wir zum Schluss in Vers 20 diese Verheißung, unser Bürgerrecht aber haben wir im Himmel. Und dort erwarten wir auch, von dort erwarten wir auch unseren Herrn Jesus Christus, unseren Retter. Also unser Hauptziel ist der Himmel, ist Jesus Christus und nicht der Tod. Und der kann uns jederzeit erreichen. Ob uns das im Zeitplan passt oder nicht, wenn ich Samstag die Zeitung lese, 2 Seiten Todesannoncen, dann stehen da sogar Leute, 25 Jahre, schrecklicher Verkehrsunfall, jüngere Leute als ich, viel jüngere Leute. Das sollte uns ermahnen, wirklich ganze Sache mit dem Herrn Jesus Christus zu machen. Und wir haben die Verheißung, wir werden ins Himmelreich kommen und wir sollten auch mehr darüber reden, dass wir uns darüber freuen. Also ich höre kaum Christen, die sagen, Mensch Klaus, ich freue mich schon, in den Himmel zu kommen zum Herrn, da ist kein Tod, kein Leid, kein Schmerz. Das ist selten geworden. Also ich persönlich freue mich drauf. Und meine Frau, darf ich so sagen, die sagt, hoffentlich komme ich eher in den Himmel als du. Ja, warum dürfen wir das nicht sagen? Da ist doch alles wunderbar, da gibt's kein Leid, kein Schmerz, kein Streit. Vollkommene Glückseligkeit. Und wenn wir selber da nicht von überzeugt sind und das auch mal Menschen sagen, dann denken sie, ja Mensch, stimmt das bei euch so? Eure Gesichter sagen was anderes aus. Es gibt nichts Besseres, als mit Jesus zu leben und irgendwann vollkommen bei Jesus, unserem Herrn und Gott, zu sein. Halleluja, gelobt sei Jesus Christus. Amen. Wir wollen uns jetzt noch unter den Segen Gottes stellen. Und der Friede Gottes, der alle unseren Verstand und Vernunft übersteigt, bewahre unsere Herzen in Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.